DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute haben wir diese Themen für Sie. Herzinfarkt, schnellere Diagnose dank einer neuen Methode.
Ja, es kann die Prozesse in der Notaufnahme beschleunigen und akkurater letztlich machen. So der erste Schritt dahin, dass man individueller einen Patienten behandeln kann und genauer schauen kann, ohne jetzt starre, fixe Grenzwerte anwenden zu müssen.
Überfunktion der Schilddrüse. Welche Folgen kann das haben?
Die Sterblichkeit insgesamt bei den insbesondere älteren Männern über 60 Jahren ist erhöht. Wobei man das etwas mit Vorsicht genießen muss, denn bei diesen Studien wurde nicht genau untersucht, welche zusätzliche Krankheiten die Patienten hatten.
Wenn die Schilddrüse operiert werden muss, ein solcher Eingriff kann mittlerweile durchgeführt werden, ohne Narben zu hinterlassen. Und was hat es mit dem einzigartigen Geruch des eigenen Babys auf sich? Starke Schmerzen im Brustkorb, ein massives Engegefühl in der Brust oder auch ein Brennen, Übelkeit, Erbrechen, Atemnot, das können Anzeichen für einen Herzinfarkt sein. Erst einmal abwarten und hoffen, dass es vielleicht von selbst wieder besser wird oder die Person mit dem eigenen Auto in eine Klinik fahren, besser nicht, denn all das ist falsch. Das einzig Richtige, direkt den Notarzt rufen. Die Erstversorgung muss so schnell wie möglich passieren. Dazu gehören etliche Tests und das kann dauern und manchmal dauert es zu lange. Am Uniklinikum Eppendorf in Hamburg haben Mediziner jetzt einen Risikokalkulator entwickelt, den Mediziner bei Verdacht auf Herzinfarkt einsetzen können. Daniela Remus berichtet.
Der Herzspezialist Dr. Johannes Neumann vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg sitzt vor seinem Laptop. Er erläutert den gemeinsam mit einem internationalen Forscherteam entwickelten sogenannten Risikokalkulator.
Das ist eine Seite, die jetzt frei verfügbar sein wird und die jeder Arzt in der Notaufnahme aufrufen kann und sich selber einen Algorithmus anwenden kann.
Diese online verfügbare Seite ist übersichtlich aufgebaut.
Im zweiten Schritt wählen wir aus, wann wir die zweite.
Und ermöglicht es, unkompliziert, schnell und sicher herauszufinden, ob ein akuter Herzinfarkt vorliegt oder nicht.
Ja, es kann die Prozesse in der Notaufnahme beschleunigen und akkurater letztlich machen. So der erste Schritt dahin, dass man individueller einen Patienten behandeln kann und genauer schauen kann, ohne jetzt starre, fixe Grenzwerte anwenden zu müssen.
Bisher läuft das Prozedere so ab. Wenn ein Mensch mit dem Verdacht auf Herzinfarkt in die Notaufnahme kommt, machen die Ärzte ein EKG, ein Elektrokardiogramm und, weil das EKG häufig nicht eindeutig ist, einen Bluttest. Denn wenn Herzmuskelzellen beschädigt werden, geben sie ein Eiweiß ins Blut ab, das sogenannte Troponin. Das gilt deshalb als Indikator für einen Herzinfarkt, erklärt Professor Stefan Blankenberg, der ärztliche Direktor des Universitären Herz- und Gefäßzentrums.
Wenn der Bluttest positiv war, so hat man die unmittelbare Reaktion einer Herzkatheteruntersuchung herangezogen. War er negativ, hat man nach 6 oder 12 Stunden diesen Test noch einmal wiederholt, um auszuschließen, dass er nach einer langen Zeit positiv wird.
Die Patienten mussten also mitunter viele Stunden warten, bis eine eindeutige Diagnose gestellt werden konnte. Das Problem dabei, Herzmuskelzellen überleben nur etwa 6 Stunden, wenn sie schlecht durchblutet werden. Danach sterben sie dauerhaft ab. Deshalb suchten die Hamburger Herzforscherinnen und Herzforscher gemeinsam mit internationalen Kollegen nach einer Möglichkeit, die Diagnose von Herzinfarkten deutlich zu beschleunigen. Dazu haben sie hochempfindliche Testverfahren genutzt und
eine Systematik hergestellt, die innerhalb von einer Stunde, beginnend ab 45 Minuten nach der ersten Testung, es ermöglicht, eine zweite Testung durchzuführen.
Bisher orientierten sich die Mediziner an einem festen Grenzwert für Troponin, um einen Herzinfarkt zu diagnostizieren. Mit dieser internationalen Studie konnten sie zeigen, dass es zuverlässiger ist, stattdessen den Verlauf der Troponinkonzentration im Blut zu beobachten. Und das individualisiert. Menschen mit chronischen Herzerkrankungen haben nämlich andere Werte als Menschen mit Diabetes, Frauen andere als Männer. Das alles kann jetzt in die Diagnose systematisch mit einbezogen werden und sie optimieren, betont auch der ärztliche Direktor der Klinik für Kardiologie von der Universität Freiburg, Professor Franz Josef Neumann, der an der Studie nicht beteiligt war.
Also man muss wirklich sagen, das ist eine sehr wichtige Arbeit, die da von dem Forschungskonsortium unter der Führung der Kardiologie am Universitätsklinikum Eppendorf vorgelegt wird. Und das wird tatsächlich die Behandlung oder das Management von Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt mit Schmerzen in der Brust deutlich verbessern.
Die Studienergebnisse hat das internationale Forscherteam im renommierten New England Journal of Medicine veröffentlicht. Nach 4 Jahren Forschung mit weltweit 22.000 Patienten aus 13 Ländern. Und gleichzeitig haben sie online frei verfügbar den Risikokalkulator freigeschaltet. Damit können Notfallmediziner überall auf der Welt auf die Erkenntnisse zurückgreifen und mit Hilfe des personalisierten Algorithmus innerhalb einer Stunde eine sichere Herzinfarktdiagnose stellen.
Eindeutige Diagnosen zu stellen ist für den Arzt oft schwierig, vor allem wenn die Symptome recht unspezifisch sind. Das ist beispielsweise bei einer Schilddrüsenüberfunktion der Fall. Die Schilddrüse produziert dann von bestimmten Hormonen zu viel. Das kann zu Nervosität und Unruhe führen, zu schnellem Herzschlag oder sogar zu Heißhunger. Diese Symptome treffen auf viele Erkrankungen zu. Also müssen verschiedene spezielle Tests gemacht werden. Mehr dazu von Renate Kiesewetter.
Da er keine Symptome hat, erfährt der Patient meist per Zufall von seiner leichten Überfunktion der Schilddrüse. Sie erkennt der Arzt bei einer Laboruntersuchung an dem erniedrigten TSH-Wert im Blut. TSH steht für das Hormon Thyreotropin. Es wird in der Hirnanhangdrüse gebildet und gelangt über das Blut zur Schilddrüse. Bei gesunden Menschen regt es die Bildung der Schilddrüsenhormone an. Bei Erkrankungen aber wird zu viel Hormon produziert und das TSH wird dann unterdrückt. Vergleichende Untersuchungen zeigen nun, dass diese leichte Überfunktion der Schilddrüse den Körper schädigt. Bei Frauen etwa kann Knochenschwund auftreten. Professor Dr. Roland Gärtner, Schilddrüsenexperte an der Medizinischen Klinik Innenstadt der Universität München.
Die Lancet-Studie sagt aus, dass die Patienten, die ein erniedrigtes TSH haben, also noch normale Schilddrüsenhormonwerte, aber ein erniedrigtes TSH, was früher als ein mehr oder weniger normaler Zustand angesehen worden ist, dass das doch eine klinische Relevanz hat. Und dass zum Beispiel Frauen in den Wechseljahren mit einem erniedrigten TSH eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, eine Osteoporose zu kriegen und Männer und Frauen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, dass sie Vorhofflimmern bekommen, das heißt also eine Herzrhythmusstörung, die nicht unbedingt gefährlich ist, aber die man halt auch behandeln muss.
Ob man mit einer Behandlung der Schilddrüsenprobleme diesem Vorhofflimmern wirklich vorbeugen kann, wird derzeit untersucht. Auch könnte man so unter Umständen Beschwerden behandeln, an die man bislang nicht bei einer Überfunktion der Schilddrüse gedacht hat, Angststörungen etwa. Schilddrüsenhormone wirken nämlich direkt auf Zentren im Gehirn, die das Gefühlsleben steuern. Jeder zweite Mann mit erhöhten Schilddrüsenhormonen leidet außerdem an Erektionsstörungen. Doch es ist noch ein anderes Ergebnis der Lancet-Studie alarmierend. Bei der leichten Überfunktion der Schilddrüse ist die Sterblichkeit bei den Betroffenen deutlich erhöht, insbesondere bei Männern ab dem 60. Lebensjahr. Deshalb, so die Autoren, sollte auch diese leichte Form der Überfunktion bei älteren Patienten auf jeden Fall behandelt werden, auch wenn sie keine Beschwerden haben.
Der Patient kann nicht draufkommen. Das muss der behandelnde Arzt machen. Und der behandelnde Arzt sollte halt bei Patienten, die eine anderweitige Erkrankung haben, auch immer die Schilddrüsenhormone mitbestimmen, insbesondere in unserer Gegend, weil halt man davon ausgehen muss, dass etwa 10-15% aller Frauen und etwa 5% aller Männer eine Schilddrüsenfunktionsstörung haben. Also die Schilddrüsenerkrankungen sind nach wie vor Volkserkrankungen.
Zur Behandlung einer Überfunktion eignen sich Medikamente, die eine Hormonüberproduktion hemmen oder auch die nebenwirkungsarme Radiojodtherapie. Roland Gärtner relativiert allerdings die extrem hohe Sterblichkeit. Denn nicht alle Untersuchungen unterscheiden zwischen verschiedenen Patientengruppen mit zusätzlichen anderen Vorerkrankungen.
Die Sterblichkeit insgesamt bei den insbesondere älteren Männern über 60 Jahren ist erhöht, Wobei man das etwas mit Vorsicht genießen muss, denn bei diesen Studien wurde nicht genau untersucht, welche zusätzliche Krankheiten die Patienten hatten. Und es ist natürlich klar, dass die Männer und Frauen, die zum Beispiel einen Tumor haben oder eine schon bestehende Herzerkrankung, wenn sie zusätzlich dann noch diese sogenannte subklinische Hypertyreose haben, dass dann die Sterblichkeit erhöht ist.
Auch wenn Roland Gärtner hier relativiert, ein geringer TSH-Wert im Blut sollte ernst genommen werden. Er kann ein Anzeiger für weitere gesundheitliche Probleme sein.
Eine andere Erkrankung der Schilddrüse ist die Schilddrüsenvergrößerung, auch Struma oder Kropf genannt. Das ist ein zu viel an Schilddrüsengewebe. Weltweit ist die Struma die häufigste Erkrankung der Schilddrüse. Es gibt verschiedene Behandlungsmethoden, manchmal aber hilft nur noch eine Operation. Und dabei gibt es Narben, meistens zumindest. Florian Falzeder über eine OP-Methode, die keine Spuren hinterlässt.
Katharina Reimel ist an der Schilddrüse operiert worden. Ungefähr walnussgroß war das Stück, das der Arzt ihr rausgeschnitten hat.
Ich meine, der Knödel, der war ja ziemlich groß. Bin total froh, dass der draußen ist. Ich merke das jetzt schon.
Man merkt der 50-Jährigen kaum was an. Die sonst für Schilddrüsen-OPs übliche Narbe am Hals hat sie nicht. Denn ihr Arzt Stefan Schopf vom Krankenhaus Agatharit in Oberbayern hat eine neue Technik angewendet. Die endoskopische Schilddrüsenchirurgie. Das bedeutet:
Ein Schnitt machen außerhalb des Halsbereichs und da kann man über die Achselhöhle gehen, über den Zugang vom Facelift, also hinter dem Ohr oder auch über den Mund.
Wie bei Katharina Reimel.
Ja, über die Unterlippe. Also ich habe da innen drin eine kleine Naht.
Mit einer Kamera und einem speziellen Ultraschallskalpell hat sich der Chirurg unter Haut und Muskeln vorgearbeitet, über Kinn und Hals bis zur Schilddrüse. Der große Vorteil? Eine quasi unsichtbare Narbe. Aber auch medizinisch lohnt sich die Technik, sagt Schopf, weil im empfindlichen Halsbereich nicht geschnitten wird, sprich
Schluckbeschwerden sind weniger, man hat weniger Schmerzen nach der Operation und interessanterweise, wenn der Mensch keine Narbe sieht, dann hat er das Gefühl, er ist nicht operiert worden. Und so ähnlich verhalten sich die endoskopisch operierten Patienten schon auch, muss man sagen, sind sehr früh mobil und können viel rumlaufen.
Fasst Stefan Schopf etliche Studien und seine eigenen Erfahrungen zusammen, nur die großen Vergleichsstudien, die die endoskopische mit der üblichen offenen Schilddrüsen-OP wirklich vergleichen, fehlen noch, sagt Jens Werner. Er ist Leiter der Klinik für Allgemeinviszeral- und Transplantationschirurgie der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Wenn Sie wirklich schauen in den Publikationslisten, dann gibt es noch keine randomisierten prospektiven Daten, also wirklich valide Datengrundlagen dafür.
Es fehlen also Studien, in denen Forscher eine Hypothese aufstellen und an zwei verschiedenen Patientengruppen überprüfen.
Und ein Zeichen dafür ist natürlich auch, dass momentan noch nicht sehr viele das machen.
Nur eine Handvoll Kliniken in ganz Deutschland. Dagegen werden mehr als 98% aller Schilddrüsenoperationen in Deutschland klassisch, also offen gemacht. Die Methode hat sich bewährt, ist etabliert mit geringen Risiken und Nebenwirkungen.
Es braucht schon eine andere Art und Weise zu denken.
Die ganze Anatomie steht Kopf, wenn man sich aus anderen Perspektiven im Körperinneren vorarbeitet, sagt Schopf. In Agatharit machte ein knappes Drittel aller Schilddrüsen-OPs endoskopisch. Aber Schopf ist einer von wenigen Spezialisten weltweit. Und die endoskopische Schilddrüsenoperation ist kompliziert, weil im Hals alles sehr eng ist. Anders als im Bauch oder Brustkorb, wo schon viel länger an Gallenblase, Leber oder Lunge endoskopisch operiert wird. Dort hat sich auch die Technik etabliert, die jetzt für die Schilddrüse kleiner gemacht wurde. Und das ist teuer. Die Krankenkasse zahlt dafür allerdings nicht extra, sondern nur so viel wie für die klassische offene OP. Und neben den Kosten gibt es noch einen weiteren Grund, erstmal vorsichtig zu sein, erklärt Jens Werner.
Wir müssen jede neue Technik kritisch bewerten, sogar überkritisch. Weil sonst sich etwas etabliert, was vielleicht sich dann hinterher als Bumerang darstellt, weil auf einmal die negativen Konsequenzen erst viel später sich sozusagen eruieren lassen.
Die neue Technik und Methode muss sich also erstmal noch beweisen. An einer Handvoll Zentren in Deutschland, wo Spezialisten wie Stefan Schopf weiter Erfahrungen sammeln. Die ersten zeigen, für einen Teil der Patienten hat die endoskopische Methode einige Vorteile. Und die müssen nicht mal nur kosmetisch sein.
Für Eltern ist das eigene Baby ja meist nicht nur das Schönste und das Hübscheste und das Süßeste. Es riecht auch von allen Babys am allerbesten. Außenstehende mögen von dem ein oder anderen Geruch nicht so ganz angetan sein. Für Mutter und Vater aber ist es in den meisten Fällen ein himmlischer Duft. Was genau es damit auf sich hat, das weiß Aeneas Ruch.
Die meisten Eltern sind sich einig, Babys riechen gut. Na gut, Babys machen in die Windel, sie erbrechen halb verdaute Milch, sie pupsen, sie haben Käsefüße. Aber davon abgesehen finden viele Menschen, dass Babys gut riechen. Aber stimmt das überhaupt? Gibt es einen eindeutigen und sogar angenehmen Babygeruch? Dass Babys gut riechen, ist nicht abwegig. Wir Menschen sind durch Gerüche leicht beeinflussbar. Und ein guter Babygeruch könnte ein biologischer Schutzmechanismus sein. Vielleicht sagt das Baby seinen Artgenossen ja per heimlicher Duftbotschaft: Hab mich lieb, um seine Überlebenswahrscheinlichkeit zu steigern. Bei Tieren kennt man viele solcher Geruchsbotenstoffe, sogenannte Pheromone. Doch beim Menschen? Da ist alles viel schwieriger. Experten gehen zwar davon aus, dass es solche Pheromone, solche Duftstoffe, die beim Riecher ein bestimmtes Verhalten auslösen, auch beim Menschen gibt, aber die Wirkung ist, wenn, eher dezent und nicht wirklich gut erforscht. Einen typischen Babygeruchsstoff zum Beispiel hat man bisher nicht finden können. Was man jedoch weiß, Neugeborene haben einen individuellen Körpergeruch. Mehrere Studien zeigen, dass Mütter bereits nach wenigen Tagen den Geruch ihres eigenen Babys von dem Geruch anderer Babys unterscheiden können. Und es zeigt sich auch, dass die meisten Mütter den Babygeruch angenehm finden. Interessanterweise nicht nur den ihres eigenen Kindes, sondern auch den Geruch fremder Neugeborener. Auf Hirnscans erkennt man, dass das Gehirn einer Mutter beim Schnuppern an einem Baby reagiert. Der Babygeruch scheint das Belohnungssystem anzusprechen. Allerdings sind solche funktionellen Hirnuntersuchungen mit großer Vorsicht zu interpretieren. Wozu riechen Eltern überhaupt an ihren Kindern? Japanische Wissenschaftler haben das mit Fragebögen erfasst und kommen zu dem Schluss, dass es zwei Gründe gibt. Zum einen aus einem impulsiven Bauchgefühl heraus, weil ich das Baby lieb habe und es gut riecht. Zum anderen pragmatisch zur Kontrolle, weil ich herausfinden will, ob das Baby schmutzig ist. Wie wohl niemanden überrascht, findet das meiste gefühlsgesteuerte Riechen am Kopf statt. Und das meiste pragmatische Riechen am anderen Ende, am Po. Es scheint also durchaus einen speziellen Babygeruch zu geben, der von den meisten Menschen als angenehm empfunden wird. Allerdings weiß man noch nicht, was genau den Geruch angenehm macht. Es ist durchaus möglich, dass ein bestimmter Duftstoff dazu beiträgt, dass wir nicht anders können, als Babys lieb zu haben.
Das war's für heute aus Medizin und Gesundheit. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite dw.com/SciTech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.